Ist jetzt besser, ja, viel besser. Ja, ich würde heute Morgen so in eine, hast du mal genannt, lose Serie oder so eine längere Serie starten mit so ein paar Gedanken so eben über dem Überthema, warum Gott mit Männern und mit Frauen rechnet. Ich habe unterwegs auf der Titelseite, für die, die es vielleicht schon gelesen haben, ein paar Gedanken dazu geschrieben. Ja, wenn ich vielleicht auch dazu gekommen bin, was mein Weg dazu ist. Ich könnte da noch viel mehr dazu sagen, aber das lasse ich heute mal weg. Ich will einsteigen mit einem ganz einfachen Satz. Männer und Frauen sind unterschiedlich. Es ist grammatikalisch und so ein einfacher Satz, es ist nicht so ein schwieriger Satz zum Verstehen und gleich behaupte ich, es ist heute ein ungeheuer schwieriger Satz. Aus ganz verschiedenen Gründen. Einerseits, wenn wir in die Geschichte zurückschauen, glaube ich, ist das ein Satz, der sehr fest missbraucht worden ist. Der wirklich missbraucht hat zur Unterdrückung. In der Folge davon, wir Menschen sind ja so, wenn irgendetwas eine Ungerechtigkeit ist, irgendetwas nicht richtig ist, dann irgendwann regt sich Widerstand und dann will man das beseitigen und für das braucht man Kraft und Anstrengung und ganz häufig hauen wir ihn dafür auf der anderen Seite übers Ziel raus. Und das ist vielleicht heute darum ein Grund, warum der Satz auch heute schwierig ist. Weil man gefunden, ja, also der Satz hat so viel so viele schwierige Sachen vorgebracht, jetzt schaffen wir einfach ab und sagen, nein, das ist gar nicht so, Mann und Frauen sind genau gleich, es gibt gar keinen Unterschied. Mindestens die einen. Und das ist klar, das gibt irgendwie Spannung und das ist schwierig und ja, wie gehen wir mit dem um? Ich glaube, eben so die Reaktion, es ist mal etwas gewesen und darauf gibt es eine Reaktion und die schiesst über das Ziel raus, mit der möchte ich so ein bisschen einsteigen und zwar jetzt habe ich natürlich genau das rausgelöscht. Am Anfang noch etwas rausgelöscht und da habe ich jetzt genau nicht. Ein Zitat von Arthur Schopenhauer, das ist ein Philosoph, ein Deutscher, der hat vor etwa 150, 160 Jahren gelebt, Philosoph, Hochschullehrer. Ist jetzt wirklich, weißt du, nein, da. Sein Zitat so steht dafür, nicht nur einfach für seine Meinung, sondern so für eine Meinung, die viele Männer zu seiner Zeit vertreten haben. So, ich es jetzt eben noch schnell finden. Manchmal steht man sich dann selber auf der Leitung und ich kann es nicht sagen. So, Anfang und dann. Es geht einfach nicht so schnell, wie ich will. Jetzt haben wir es denn gerade. Da haben wir das. Arthur Schopenhauer, 1862 hat er das geschrieben, nicht einfach irgendwie so am Stammtisch oder irgendwie so, wo man vielleicht mal irgendeinen Spruch rauslässt, sondern in einem von seinen Werken, von seinem Hauptwerk, Die Welt als Wille und Vorstellung, also wo er als philosophisches Werk rausgegeben hat, also nicht irgendwie eben so ein bisschen spaßeshalber oder so, sondern ganz ernst gemeinte Ding, schreibt er Folgendes. Schon der Anblick der weiblichen Gestalt lehrt, dass das Weib weder zu großen geistigen noch körperlichen Arbeiten bestimmt ist. Zu Pflegerinnen und Erzieherinnen unserer ersten Kindheit eignen sich die Weiber gerade dadurch, dass sie selbst kindisch, läppisch und kurzsichtig mit einem Worte zeitlebens große Kinder sind. Eine Art Mittelstufe zwischen dem Kinde und dem Manne, welcher der eigentliche Mensch ist. Ich will nicht sagen, das ist meine Meinung, also das will ich ganz deutlich sagen. Aber was ich damit sagen will, Von da kommen wir. Das ist Vergangenheit, wo vor etwa 150 Jahren, 160, 70 Jahren allgemein gültig für viele, nicht für alle, es hat auch diese Ausnahmen gegeben, aber für viele Männer Tatsache war, so ist es. Der Mann und ja, ein bisschen besser als dir, irgendwie noch so etwas dazwischen, die Frau. Von dem, für uns, wenn wir das heute hören, wir leben in einer ganz anderen Zeit, eben, es schockiert, ich habe es euch angehört, man glaubt fast nicht, dass das jemand ernsthaft gemeint hat, aber es war ernsthaft gemeint gewesen. Zu dieser Zeit war es für Frauen praktisch unmöglich gewesen, an irgendeiner Universität oder so zu studieren, weil Frauen nicht sollen studieren. Die sind ja eben gar nicht fähig, eine geistige Leistung anzubringen. Und wenn wir uns das, die Zustände einfach so vor Augen heben, ich glaube, dann finde ich, kann man viel besser verstehen, dass Bewegungen dann entstanden sind, die sagen, hey, das kann so nicht sein. Das ist doch nicht, das stimmt doch nicht, da muss man doch etwas dagegen machen. Aber weil das eben so eine heftig, klare, feste, fast schon Bastion-Meinung war, hat es sehr viel Kraft, sehr viel Anstrengung und sehr viel Zeit gebraucht, gegen das anzukämpfen. Und wo viel Kraft im Spiel ist, eben kann halt etwas auch wirklich mal übers Ziel rausschiessen. Also, das ist so ein Blick zurück, wo wir herkommen. Und jetzt ist ja die Frage, wo gehen wir hin oder wo finden wir zu einem sinnvollen, zu einer guten Meinung. Weil eben, man kann auf der einen Seite vom Ross runterfallen und dann kann man auf der anderen runterfallen. Und beides ist einfach nicht so praktisch. Gut wäre, auf dem Ross oben zu bleiben. Wie können wir das machen? Ich will noch nicht am Anfang anfangen. Frauen und Männer sind verschieden. Es gibt Unterschiede. Die Frage ist, wie gross sind die Unterschiede? Und kann man aus so Unterschied die Überlegenheit von einem Geschlecht über das andere ableiten? Dass Männer und Frauen unterschiedlich sind, irgendwo durch, ist klar, rein äußerlich. In den allermeisten Fällen kann ich auf den ersten Blick sagen, das ist eine Frau oder das ist ein Mann. Nicht ganz in allen Fällen, muss ich auch sagen. Aber in den allermeisten. Aber es ist ja nicht nur das Aussehen. Nehmen wir zum Beispiel den Sport. Männer sind schneller, stärker, springen höher und weiter. In allen Sportarten, ich habe es extra nochmal angeschaut, also nicht alle Sportarten, aber so Zusammenfassung, wo Kraft, wo so das Leichtathletische, sage ich jetzt mal, eine wichtige Rolle spielt, liegt der Weltrekord der Männer so zwischen 10-20% höher oder eben weiter oder schneller oder so, als bei den Frauen. Das ist einfach eine Tatsache. Das liegt daran, dass Männer und Frauen anatomisch verschieden sind. Zum Beispiel die Körpergröße, Gewicht, Muskelmasse, Körperbau. Männer sind im Durchschnitt grösser und schwerer als Frauen. Während das bei den Frauen der Körperbau eher Rumpf betont ist, sind bei den Männern eher die Extremitäten betont. Frauen haben wieder im Durchschnitt kleinere Atemwege. Das Herz und die Lunge sind verhältnismäßig kleiner. Die Herzfrequenz ist relativ höher. Blutmenge und der Wert vom Transporteur Hämoglobin, also der Hämoglobinwert, der ist bei Frauen im Durchschnitt, im Schnitt, niedriger als bei Männern. Auch der Stoffwechsel zwischen den beiden Geschlechtern ist unterschiedlich. All das kann die Forschung heute festlegen. Es sind Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Bis hin in die Hirnforschung, die heute Unterschiede feststellt, auch im Gehirn zwischen Männern und Frauen. Aber wie gross sind die Unterschiede? Wie relevant, was haben sie für Auswirkungen? Nehmen wir wieder den Sport. 100 Meter Lauf. Der Weltrekord der Männer liegt bei 9,58 Sekunden, bei den Frauen bei 10,49 Sekunden. Ich frage alle anwesenden Männer,
wer von euch ist schneller auf 100 Meter als der Weltrekord für die Frau? Also wer schafft 100 Meter unter 10,49 Sekunden? Fuß, ja, natürlich. Das muss von einem Auto machen. Ich wage mal zu behaupten, ich habe es nicht nachkontrolliert, aber ich wage zu behaupten, 99% oder mehr von allen Männern sind langsamer als die schnellste Frau. Es gibt einen Unterschied, ja, aber wie gross ist er? Oder nehmen wir die Körpergröße. Im Durchschnitt sind Männer weltweit gesehen, global also verglichen, sind Männer 12 cm grösser als Frauen. Das ist weltweit der Durchschnitt. Aber Holländerinnen sind im Durchschnitt 1,69 m gross, während das Männer in Nepal im Durchschnitt 1,62 m gross sind. Sind jetzt Holländerinnen männlicher als Nepalesen? Oder Nepalesen weiblicher als Holländerinnen? Nein. Natürlich nicht. Es gibt Unterschiede, aber eben die Frage ist, wie gross sind die? Auf was alles hängen die sonst noch irgendwo ab? Schwierig, an der jetzt eben eher so ein bisschen lustigen Seite, schwierig daran ist, dass in der Vergangenheit, das vorhin zitiert und zum Teil bis heute, aufgrund von diesen Unterschieden, wo einfach zweifelsfrei da sind, aufgrund von diesen Unterschieden eine Überlegenheit vom Mann gegenüber der Frau behauptet worden ist. Oder eben zum Teil immer noch wird. Es hat zum Beispiel eine Zeit lang geheißen, ja, Männer haben im Durchschnitt grössere Gehirn, also eben, sie sind intelligenter. Nur wenn man dieser Logik folgt, müsste man sagen, Ochsen sind noch intelligenter. Die haben das grössere Gehirn. Und das ist klar, oder? Nachher sagt man schnell, ja, das ist logisch, das kann man nicht vergleichen. Das ist ja nicht, das Gehirn von einem Menschen und von einem Ochs ist ja nicht das Gleiche. Ja, stimmt, ist wirklich nicht genau das Gleiche. Nur die Hirnforschung sagt uns, das Gehirn von einer Frau und einem Mann ist auch nicht genau das Gleiche. Und aus der Grösse jetzt darum schliessen, dass der eine gescheiter als der andere ist, ist einfach falsch. Punkt. Unterschiede sind da. Aber woher kommen die Unterschiede? Ich will mit euch zusammen jetzt eben wirklich an den Anfang gehen, so bei Adam und Eva anfangen, in der Schöpfungsgeschichte von der Bibel. Und ich will euch mal auffordern, einfach mal überlegen, ohne jetzt irgendwie schon gerade etwas nachzulesen oder so, überlegen, wie kommen denn in der Schöpfungsgeschichte, in den ersten drei Kapiteln, oder ersten zwei Kapiteln eigentlich, vom ersten Buch Mose, Was gibt es da für Unterschiede? Was werden da für Unterschiede genannt? Was läuft da eigentlich genau ab? Was passiert? Jetzt die ganze Schöpfung von der restlichen Welt und von den Tieren und Pflanzen und so lassen wir mal weg. Die interessiert uns im Moment nicht so. Aber in Bezug auf Mann und Frau. Gibt es da Unterschiede oder was ist da passiert? Könnt ihr vielleicht einfach mal jemandem, der einen Unterschied in den Sinn kommt, mal den so vielleicht laut zu uns allen mitteilen. Ohne Spicken, einfach so aus dem Kopf. Laut.
Der erste Mensch, den Gott geschaffen hat, war weder männlich noch weiblich. Das ist der Mensch. Mensch ist einfach...
Einfach Mensch.
Einfach Mensch.
Da wäre jetzt aber noch nicht unbedingt ein Unterschied. Genau, das heisst es auch irgendwo. Unterschied.
Der Mensch ist aus Lehm gemacht, die Frau ist aus Knochen gemacht.
Mhm. Weitere Unterschied?
Frau ist leichter beeinflussbar.
Wären wir aber dann schon beim dritten Kapitel, nicht beim zweiten. Wenn denn das so ist, also? Entschuldigung? Gehilfin? Mhm. Ich glaube, das sind so etwa die Sachen, wo ich mir einmal so aufgeschrieben habe. Ich habe das erste noch vielleicht ein bisschen gespitzter geschrieben. Der Mann ist zuerst geschaffen. Und dann die Frau. Die Frau ist eben einfach aus der Rippe geschaffen. Und die Frau ist als Gehilfin geschaffen. Und diese drei Punkte möchte ich so ein bisschen nachgehen. Der erste Punkt hat eigentlich Susanne schon ziemlich schön vorweggenommen. In der Bibel heisst es, wenn wir den Text anschauen, Gott hat den Mensch geschaffen. Das heisst nicht, Gott hat den Mann geschaffen. Sondern es heisst, Gott hat den Mensch geschaffen. Ich will uns ein paar Vers vorlesen. Aus dem zweiten Kapitel, nachdem das eben die ganze Erde und alles beschrieben worden ist, heisst es nach einer 1. Mose 2 ab Vers 18. Nein, schon vorne. Ab 26. Nein, genau eben nicht. der wird in den Nachhinein noch drauf kommen. Nein, also Gott hat den Menschen geschaffen. Jetzt ist zwischen ihnen noch. Ja, genau, der Einschub bringt mich jetzt durcheinander. Da machte Gott den Herrn, den Menschen, aus Erde, vom Acker und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase. Und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen. Der Mensch. Also Gott nimmt, da steht jetzt Erde, Staub. Eigentlich Staub. Wir stellen uns so Lehm vor, wo man schön formen kann, oder kann man irgendwie so ein Figürchen machen. Eigentlich heißt es Staub. Das, was man nicht formen kann, wo man eben nicht einfach sagen kann, ja, da hat Gott jetzt einen Mensch geformt, so nach unseren Vorstellungen, sondern Gott kann sogar aus dem Staub, aus dem Dreck einen Mensch machen. Und das Entscheidende, dass es ein Mensch wird, ist nicht die Masse oder dass das Staub oder Dreck oder so, was da vorhanden ist, sondern das Entscheidende ist, und blies ihm den Odem des Lebens ein. Das Entscheidende kommt von Gott, dass der Mensch oder aus dem Staub, von der Beerdigung, Staub zu Staub, Asche zu Asche, dass der Mensch lebendig wird, die Materie lebendig wird. Das kommt von Gott. Das ist nicht in der Materie schon drin. Also Gott macht ihn lebendig. Und dann kommt eben so die ganze Geschichte vom Garten rundherum. Und dann heißt es wieder, und Gott, der Herr, Vers 15, Gott, den Herr nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaue und bewahre. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, du darfst essen von allen Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tage, da du von ihm issest, musst du des Todes sterben. Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die um ihn ist. Dann hat als nächstes Gott Tier geschaffen, all die Tiere heisst so, und der Mensch hat die angeschaut und gesehen, da ist nichts, was mir entspricht. Da hat es zwar die Tiere und so, das ist praktisch und alles Mögliche, vielleicht noch lustig sein oder andere Tiere, aber es hat nichts, was mir entspricht. Und dann heißt es, da ließ Gott, das wäre Vers 21, da ließ Gott, der Herr, einen tiefen Schlaf fallen auf den Menschen und er schlief ein. Und er nahm eine seiner Rippen und schloss die Stelle mit Fleisch. Und Gott, der Herr, baute ein Weib aus der Rippe, die er von dem Menschen nahm und zu ihm brachte und brachte sie zu ihm. Da sprach der Mensch, das ist doch Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Man wird sie Männin nennen, weil sie vom Manne genommen ist. Gott schafft einen Mensch. Und ich denke, ich will das so wie darstellen. Wie verstehen wir das? Gott schafft den Mensch. Und eben, es ist auffällig, es heißt immer Mensch, Mensch, Mensch. Mensch auf Hebräisch heißt Adam. Einfach Mensch. Und dann heißt es Gott. Also er findet nichts, er will ihm eine Gehilfin, ein Gegenüber geben. Auf Gehilfin komme ich nachher noch, aber jetzt wird er irgendetwas schaffen. Das mit dem Tier, das ist nicht die Lösung. Und das heisst, er nimmt, Luther übersetzt, eine Rippe. Also das heisst, er nimmt da so irgendein kleines Teil raus. Und, jetzt machen wir das so. macht daraus die Frau. Also so überspitzt, so ein bisschen vom Mann nimmt er und macht die Frau daraus. Das ist so die gängige Vorstellung, glaube ich. Das ist aber nicht wirklich das, was da steht. Fang nochmal an. Gott schafft den Mensch. Eben, den Mensch. Und dann heisst es, das Wort damit Rippe. Rippe ist aber eigentlich nicht so die wirklich ganz super Übersetzung. Eigentlich heisst es Seite. Die Rippen sind auf der Seite, insofern stimmt es schon. Und da ihr etwas rausnehmt, dazu. Aber eigentlich Seite. Gott nimmt einen Teil, und es steht nie nicht, wie gross der Teil ist, aber er nimmt irgendeinen Teil. Zeichnen Sie jetzt extra grösser. Und macht aus dem Teil die Frau als zweiter Mensch. Er hat das vorhin so in den Dingen gesagt, es steht nie nicht, da ist der Mann, also ein Mann, so wie wir jetzt Männer Männer sind, und aus einem kleinen Knochenstückchen, so einem, was er halt noch so ein bisschen übrig ist, macht er dann noch die Frau. Sondern aus dem Mensch nimmt er einen Teil davon und macht aus dem Teil von dem Mensch die Ergänzung für den Mensch. Das ist nicht mehr ganz so das kleine Stückchen noch irgendwie, wo ja die Rippe, die Adam noch Erfahrung gehabt und nicht unbedingt gebraucht hat. Sondern ein Teil von ihm nimmt Gott und schafft mit dem die Ergänzung. Das heisst, wie der Mensch da war, das wissen wir nicht. Das heisst, er fällt in einen tiefen Schlaf. Das die Betonung von tiefen Schlaf, das ist so fast wie todesähnlich. Also das ist nicht einfach nur so eine leichte Narkose, sondern Gott lässt ihn so einen tiefen Schlaf fallen, dass er nicht einfach nur eine kosmetische Operation machen kann, sondern etwas Neues davon schafft. Und er weckt ihn wieder auf. Und dann sind zwei. Und dass das Ding da nicht einfach nur so ein kleines Knöchli kann sein, sagt der Mensch nachher selber. Das ist Beine, also Knochen von meinem Knochen und Fleisch von meinem Fleisch. Also nicht nur ein Stückchen Knochen, sondern mehr. Wirklich ein Teil von ihm ist jetzt da. Und erst wo nicht mehr der ursprüngliche, der eben, also das heisst, Gott hat die Stelle wieder zugeschlossen mit Fleisch. Er hat nicht wieder das, was er weggenommen hat, alles wieder genau gleich ergänzt, aufbauen, sondern einfach das wieder zugemacht. Und erst der, sag jetzt mal, reduzierte Mensch, erst der nimmt jetzt das erste Mal in dem Text das Wort Mann ins Maul. Erst da heisst es, da sprach der Mensch, immer noch von Gott gesehen neutral, das ist doch Bein von meinem Bein, Fleisch von meinem Bein, von meinem Fleisch, man wird sie Männin nennen, denn vom Manne ist sie genommen. Also erst der veränderte Mensch sagt von sich, vom Mann, also von mir so, wie ich jetzt bin, von mir ist sie genommen. Und Männin, das ist so, wieder gibt es so ein bisschen Wortspiel im Hebräischen. Im Hebräischen ist Mann Isch und Frau Isha. Einfach Mann, Männin, klingt für uns ein bisschen komisch, aber im Hebräischen ist es genau so, Isch, Isha. Also erst dann sagt er, bezeichnet er sich als Isch, als Mann. Vorne ist Mensch, Adam. Das gibt so nicht mehr so ein Gefälle, oder? Die Frau einfach noch so ein bisschen Anhängsel vom Mann. Auch die Frage von der Reihenfolge, zu sagen, ja, der Mann ist zuerst geschaffen und nachher die Frau, ist dann eben nicht so ganz eine Reihenfolge, sondern der Mensch ist geschaffen. Und aus dem einen Anfangsmensch, sagen wir, macht Gott Mann und Frau. übrigens so also eine kleine Nebenbemerkung wieder zum Schmunzeln. Wenn man würde sagen, ja, der Mann ist zuerst geschaffen worden, darum ist er höher als die Frau, wären alle Tiere und alle Pflanzen noch höher als Menschen. Weil die sind noch zuerst geschaffen worden. Also, auch das würde nicht verheben. Also, nicht zuerst geschaffen und nicht einfach aus einem Rippli im Stück im Sinn von einem kleinen Übrigsding, was noch gerade fahrig war, sondern als ein Teil vom ursprünglichen Menschen. Und dass die zwei Teile zusammengehören, das geht unmittelbar im nächsten Vers weiter. Im nächsten Vers heisst es nämlich, nachdem er eben der Mann sagt, das ist jetzt Teil von mir, heisst es Vers 24, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seinem Weibe oder seiner Frau anhangen und sie werden sein ein Fleisch. Also in der Ehe von Mann und Frau kommt eigentlich wieder zusammen, was da bei der Schöpfung Gott auseinandergenommen hat. Die Ergänzung kommt wieder zusammen. Nichts von irgendwie Hierarchie oder so. Und dann ist schon gesagt, das Wort von der Kilfin. Der Mann eben stellt, also Gott stellt, nachdem er den Mensch geschaffen hat, fest, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Und dann heißt es ja eben, und Luther übersetzt so, ich will ihm eine Gehilfin machen, die um ihn sei. Jetzt, Gehilfin tönt, je nachdem, wie man es so kennt, eher so ein bisschen schwach. Bei Chrishona war es früher so, wenn man das Theologiestudium gemacht hat, dann ist man nachher als frisch abgeschlossener Theologiestudent oder eben Ordinierter, ist man in der Regel an einem erfahrenen Pastor zugeteilt worden als sein Kaufmann, hat das so geheißt, als sein Gehilfe. Dort hat er mal eine Praxiserfahrung sammeln und lernen. Das ist eine ganz klare Hierarchie, oder? Der Pastor, der da ist, und der Kaufmann. Das klingt so in unseren Ohren bei Gehilfin. Das hebräische Wort, das da gebraucht wird, ist Eser Kenekdo. Zwei Wörter eigentlich. Eser wäre das Gehilfin und Kenekdo, wo um ihn ist oder bei ihm, mit ihm. Wo ihm entspricht. Jetzt ist Eser, wo da so als Helferin übersetzt oder Gehilfin übersetzt wird, ist ein Wort, das in der Bibel ganz häufig vorkommt und wird ganz häufig gebraucht von Gott. Gott ist unsere Hilfe. Psalm 76, O Gott, eile zu mir, mein Helfer und mein Retter bist du. Das ist schon Eser. Also Gott ist der Helfer, der mir hilft, der mich rettet. Der ist nicht so schwach, noch so irgendwie nebenbei, noch so ein bisschen als Kaufmann. Er ist meine Hilfe. Und das ist nicht, also das ist eine sehr ehrenvolle, sehr, ich kann nicht mal sagen auf Augenhöhe, sondern Gott ist weit über uns erhoben. Und jetzt da aus dieser Stelle, dass die Frau ja Kilfin vom Masig abzuleiten, ja, sie ist irgendwie unter dem Mann, sie ist irgendwie eben noch so ein bisschen sein Assistent oder so, dann würden wir Gott zu unserem Assistent quasi machen. Sage ich, ja, wenn das bedeutet, dass man den Assistent ist. So nebenbei gesagt, manchmal ist ja das genau die Gefahr, dass wir so bewusst oder unbewusst Gott zu unserem Assistenten machen wollen. Aber das wissen wir, das ist ja dann eben falsch. Also Gehilfin ist absolut nichts Abwertendes, sondern wirklich Ergänzung, wo um ihn ist, wo ergänzend da ist, wo hilft, zur Seite steht, weil wir auf Hilfe angewiesen sind als Menschen. Es ist eben nicht gut, dass der Mensch allein ist, also autonom, selbstständig, nur auf sich selber gestellt. Er ist auf Hilfe, auf Ergänzung angewiesen und die hat Gott geschaffen, auf Augenhöhe. Und dann möchte ich noch ganz kurz kommen, jetzt eben zu dem dritten Kapitel, zum Sündenfall. Manchmal wird ja der Sündenfall angezogen, zum Argumentieren und zu sagen, ja, der Mann ist der Frau überlegen, weil schließlich ist ja die Eva verführt worden und hat quasi den Mann so mit ins Verderben gezogen. Schauen wir auch das genauer an. Und wenn wir auch das genauer anschauen, ist es nicht mehr ganz so schwarz-weiß. Die Ausgangslage ist, beide, Mann und Frau, wissen, dass sie von der Frucht, von dem Baum nicht sollen essen. Das heisst, am Anfang Gott hat es einem Mensch gesagt, noch vor der Trennung, Und Eva hat das gewusst. Warum genau, wie genau dass das gegangen ist, dass sie es gewusst hat, weiß ich nicht. Aber sie argumentiert ja gegenüber der Schlange und sagt, ja, aber Gott hat uns gesagt, wir sollen nicht. Also sie hat das gewusst, es ist nicht irgendwie Unwissenheit oder irgendwie so etwas, sondern sie haben beide, Mann und Frau, gewusst, das hat Gott uns als Gebot, als Regel so gegeben. In dieser Situation müssen auch beide beieinander gewesen sein. Also, es war nicht irgendwie die Frau allein gewesen und dann ist das Ganze losgegangen, sondern es heisst, sie hat von dieser Frucht genommen, abbissen und dem Adam, also dem Mann, gegeben. Das geht nur, wenn er gerade unmittelbar neben dran ist, sonst hätte sie müssen noch irgendwie zu ihm hinlaufen oder was auch immer. Aber dass sie ihm gerade hätte geben können, muss er unmittelbar da gewesen sein. Die Schlange redet also mit Eva, zu der Eva, sie spricht sie an, aber der Adam muss so nahe sein, dass er hört, was sie sagt. Sonst hätte die Eva ihm müssen erklären, warum dass sie jetzt doch von dieser Frucht isst und die nimmt, obwohl ja Gott gesagt hat, er soll nicht. Also der Adam muss das alles mitbekommen haben, sonst wäre die Eva irgendwie in einem Erklärungsnotstand gewesen, hätte irgendwie müssen erklären. Das heisst, sind beide anwesend, beide hören, was die Schlange sagt. Die Schlange spricht zwar die Eva direkt an, beide kommen es mit über und keiner von beiden interveniert. Wenn Frauen, also Menschen so, ja, aber Gott hat doch gesagt, der Mann steht neben dran und schweigt. Ich sage jetzt nichts dazu. Und in der Folge davon, beide essen unmittelbar nacheinander von dieser verbotenen Frucht. Dass das sehr auf einem gleichen Ding ist, sieht man nachher auch in der Reaktion von Gott. Gott zieht beide zur Verantwortung. Er fragt den Mensch, wo bist du und was ist da passiert? Er zieht beide zur Verantwortung und beide müssen nachher Konsequenzen tragen. Man kann sich natürlich fragen, warum hat die Schlange die Eva angesprochen? Nur da sagt die Bibel dazu nichts. Es steht nie in der Bibel, dass die Eva leichter verführbar sei. Er hat die Eva angesprochen. Wir wissen nicht warum. Vielleicht, weil sie kommunikativer gewesen, und da kann ich besser mit meinen Zweifeln landen. Vielleicht. Wir wissen es nicht. Verführt worden sind beide. Adam und Eva. Schuldig sind beide. Beide werden zur Rechenschaft gezogen. Für was verantwortlich? Adam ist der Mensch. Mensch, wo bist du? Adam und Eva. Also, was meinst du mit verantwortlich? Der Mensch. Adam ist der Mensch, ist der Mann. Beide, also verantwortlich, Mann und Frau sind verschieden. Und da passiert, also es handelt, es gibt die Reihenfolge. Die Schlange spricht die Eva an und sie beißt als erstes drin, geht weiter und er beißt als zweites drin. Ich will nicht sagen, dass sie völlig irgendwie gleich sind. Vielleicht ist auch die Verantwortung nicht gleich. Aber mir geht es um die Überlegenheit oder Nicht-Überlegenheit. Mir geht der Punkt, den ich darauf raus will, ist, es kommen beide, werden zur Verantwortung, also werden zur Rechenschaft gezogen. Ja, vielleicht hat also ein Stück von Adam, er ist neben dran gestanden und geschwiegen, sollen anders umgehen. Die Eva hätte auch anders umgehen sollen. Also ich glaube, oder so, dass nicht wie soll ich das sagen? Beide machen einen Fehler. Ob es genau der gleiche ist, da könnte man darüber noch näher diskutieren. Beide machen einen Fehler, beide werden zur Rechenschaft gezogen. Wie soll ich das sagen? Nicht die Frau ist an allem schuld und der Mann kann sich elegant aus der Affäre ziehen.
Adam, wo bist du? Wir haben das immer gehört als du Mann, Adam, wo Adam heisst, ist, wo bist du? Aber es kann sein, dass es im Urtext einfach heisst, Mensch, wo bist du?
Ja. Also, die Spannung haben wir und die ist nicht auflösbar, ja? Weil der erste Mensch eben Mensch heisst und sein Name Mensch ist, das macht es schwierig, zum auseinanderbeindeln. Aber ich glaube, oder der Punkt ist, Mensch, wo bist du? Also die Menschen, sie haben ihre Verantwortung, wo sie beide von Gott überkommen. Also beide haben das gewusst, sie dürfen nicht von dem Baum essen. Sie haben sie beide nicht erfüllt. Beide fühlen sich schuldig, beide werden zur Verantwortung gezogen. Verflucht wird die Schlange in dem Text. Bestraft oder Konsequenzen tragen müssen Mann und Frau, und zwar je verschiedene. Also das wäre schon mein wichtiger Punkt. Nicht Mann und Frau sind gleich. Aber es ist nicht eine Hierarchie, nicht der ist mehr die Schuld und der ist weniger die Schuld. Es sind unterschiedliche Konsequenzen zum Tragen, weil sie unterschiedlich sind. Sie haben, beim Mann heisst es noch explizit, der Ackerboden ist verflucht und darum muss als Konsequenz davon, muss er quasi sein Brot, sein Leben, seine Lebensgrundlage im Schweiß von seinem Angesicht erarbeiten zwischen Disteln und Dornen. Und bei der Frau heisst es, Gott vermehrt die Schmerzen von Schwangerschaft und Geburt. Und dann heisst es, die Konsequenz davon heisst es nachher, nach deinem Mann wird dein Verlangen sein, er aber wird über dich herrschen. Was heisst das mit dem Herrschen? Ist das Auftrag von Gott, so quasi Befehl von Gott, das ist alles jetzt Konsequenz, ihr seid der Sündenfall und jetzt... Darum hat jetzt der Mann über die Frau zu herrschen? Ich glaube nicht. Ich glaube, es zeigt Konsequenzen auf, was passiert. Der Mann wird über die Frau herrschen. Aber es steht nicht, dass Gott das gut findet. Sondern es wird so sein. In der gefallenen Schöpfung passiert das. Ob das so soll in Zukunft raus sein, steht da nicht, sondern ich glaube, da gibt es die Antwort darauf im Neuen Testament, wie das soll eben nach Jesus und durch die Erlösung von Jesus aussehen. Und auf das möchte ich heute überhaupt nicht eingehen, sondern auf das möchte ich in der nächsten Predigt eingehen. Die Spannung vielleicht ein Stück weit offen behalten. Aber einfach, ich glaube, auch der Satz, der Mann soll über die Frau herrschen, oder eben nicht soll, sondern wird über die Frau herrschen, ist nicht ein Auftrag, nicht eine Legitimation, zum sagen, ja, steht ja da. Der Mann ist der Herrscher über die Frau. Sondern es wird als Konsequenz, als Folge vom Sündenfall beschrieben. Dass das passieren wird. Dass es passiert ist, das kann man, glaube ich, durch die ganze Menschheitsgeschichte immer wieder sehen. Amen an dieser Stelle mal so. In aller Vorläufigkeit.